Guten Morgen von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank für die warme Begrüßung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und vor Ihnen und mit Ihnen dieses Thema hier erörtern kann, nämlich welchen Beitrag können Religionen zum Zusammenhalt der Gesellschaft leisten. Ich bin ja schon eingeführt worden und ich glaube, durch meinen langen Aufenthalt in Deutschland, ich möchte das noch etwas präzisieren, weil immer wenn ich angekündigt werde, heißt es, sie ist in Istanbul geboren, das ist richtig. Ich bin 1953 geboren und 1962 nach Deutschland gekommen, also mit 9 Jahren, und lebe jetzt seit 45 Jahren in Deutschland. Aber interessanterweise ist es für die Menschen viel interessanter, was ich in den ersten 9 Jahren gemacht habe, als in den folgenden 45 Jahren hier. Und wenn Leute ankommen und sagen, es gibt ja solche und solche überall, und dann frage ich oft, junger Mann, wie alt sind Sie denn? Und wenn er dann unter 45 ist, hat er Pech gehabt, weil ich lebe dann länger als er in Deutschland. Und diese Debatte zieht sich im Moment auch durch die Diskussionen, nicht nur im Fernsehen, auch im Alltag. Nämlich die Frage, ich fasse es mal so zusammen, steht der Untergang des Abendlandes durch schleichende Islamisierung bevor? Das ist das Angstszenario, was im Moment gern dargestellt wird. Wenn man den Apologeten und Islamkritikern, wenn man weiten Teilen der öffentlichen Debatte Glauben schenkt, dann scheint es so zu sein. Dann kann uns und sie niemand mehr vor der angeblichen islamischen Unterwanderung retten. Denn wir sind in Europa auf dem sicheren Weg in einen islamischen Gottesstaat. So zumindest das Zukunftsszenario, das der deutsche Publizist Henrik Broder in provokanter Manier in einer Art Islamic Science Fiction entworfen hat. Er schreibt, ich zitiere, im Jahre 2067 haben die Muslime die Macht übernommen. Der Bundespräsident heißt Mahmoud Vatan Sadr, Pornokinos und Stripbars sind verboten und in Moscheen gibt es eine Schweinfleischbannmeile. Zitat zu Ende. Man kann es auch humorvoll nehmen. Öffentliche Schützenhilfe erhalten solche Stimmen durch Islamkritikerinnen wie Nejla Kelek in Deutschland oder Ayan Hirsi Ali in den Niederlanden, die nicht müde werden zu betonen, Islam bedeutet nur Unterdrückung und insbesondere Unterdrückung der Frau. Schützenhilfe erhält die Vorstellung auch, dass die Muslime in Europa auf nichts anderes warten als darauf, als sich hier ihren Gottesstaat errichten zu können. Von Politikern am rechten Rand, aber immer öfter auch von denen in der Mitte des politischen Spektrums. In den letzten Tagen wurde zum Beispiel hier in Deutschland nach einem Register für alle Konvertiten gerufen, weil ja jemand, der zum Islam konvertiert, ein potenzieller Attentäter sein könnte. Das hier ist deswegen auch so dumm, weil nach dem Grundgesetz unseres Landes niemand nach seiner Religion gefragt werden muss und darf, es sei denn, es hängt irgendetwas dran, wie zum Beispiel Kirchensteuer. Das heißt, Politiker rufen nach den Registern und Dateien für Konvertiten, wohlwissend, dass das eigentlich gar nicht dürfen. Ich nenne hier drastische Beispiele, aber es geht mir darum zu zeigen, wie unsere Gesellschaft zurzeit mit dem Islam und den Muslimen umgeht. Überall hört und spricht man vom Feindbild Islam und davon, dass er die europäische Demokratie, das Abendland oder auch wahlweise die Errungenschaften der Aufklärung bedrohen könnte. Und diese Art von Debatte führt dazu, dass viele Menschen und insbesondere viele Muslime den Eindruck gewinnen, Religion trage eben nicht zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei, sondern es verhalte sich genau umgekehrt. Religion sei der Spaltpilz der Gesellschaft. Denn wie soll man sich fühlen, wenn man morgens als erstes im Radio beim Zähneputzen hört, dass nun alle, die zum Islam konvertieren, geheimdienstlich überwacht werden sollen, denn schließlich sei der Islam eine so gewaltbereite Religion, dass beim Übertritt zu befürchten sei, dass man in den Extremismus abrutsche. Wenn man einer der 85% der Muslime ist, die ich einmal als Otto-Normal-Muslim bezeichnet habe, also derjenigen, die mit Religion nicht viel am Hut haben, wird man wohl innerlich den Kopf schütteln, weiter seine Zähne putzen und sich danach auf den Weg zur Arbeit machen. Aber, und das ist das Fatale dran, man wird auch langsam aber sicher den Glauben daran verlieren, dass man ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft ist und ein gleichberechtigter Bürger. Und das ist genau der Punkt, an dem wir uns in Deutschland befinden. Ich spreche hier für Deutschland. Ich weiß aber, dass wir jetzt in den meisten westeuropäischen Ländern jetzt an diesem Punkt sind. An diesem Punkt, an dem sich entscheidet, wie es weitergeht. Steuern wir auf einen Konflikt zu oder gelingt es uns, zu einem friedlichen Zusammenleben zu kommen? Von heute aus betrachtet ist man versucht zu glauben, dass Religionen, nicht die konkreten Gemeinden, nicht die einzelnen Gläubigen, aber dass der Bezug auf Religion im öffentlichen Raum zu politischen Zwecken nicht geeignet ist, einen Beitrag zur Verständigung und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten zu können. Religion erscheint uns in diesen Tagen, wie ich eben schon erwähnte, als Spaltpilz. Aber solche Schlussfolgerungen zu ziehen, wäre vorschnell gefährlich und auch verkürzt. Gerade in dieser aufgeheizten Stimmung müssen wir uns fragen, wie wir das integrative Potenzial aller Religionen fördern können, müssen wir fragen, was können Kirchen, Moscheevereine tun, was kann jeder Gläubige tun, um mit Religion versöhnen statt zu spalten, wie der verstorbene Altbundespräsident Johannes Rau es einmal genannt hat. Was müssen wir also tun, damit Religionen das friedliche Zusammenleben in den europäischen Nationalstaaten, aber auch in der Europäischen Union als Ganzer fördern? So verstehe ich die Frage, die Sie mir gestellt haben, und ich bin sehr froh, heute mit Ihnen in dieser internationalen ökumenischen Runde diese Frage erörtern zu können. Ich halte das für sehr wichtig, denn es ist höchste Zeit, dass wir angesichts der Stimmungen, angesichts der Situationen, die ich gerade umrissen habe, eins tun, nämlich gemeinsam auch entschieden Stopp sagen. Wir müssen innehalten und uns fragen, was ist schiefgelaufen, wie konnte es so weit kommen und wie kommen wir aus dieser Situation wieder heraus? Was müssen Protestanten, Katholiken, was müssen Muslime dafür tun, dass Religion ihre integrative Wirkung entfaltet? Aus der internationalen Friedensforschung ist bekannt, Religionen haben einen ambivalenten Charakter. Je nach Ausgangslage und politischer Gemengelage sind sie geeignet, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, aber auch zu zerstören. Sie wissen besser als ich, dass Religionen, und zwar alle Religionen, integrativ für eine Gesellschaft wirken können, dass sie aber auch ausschließen können. Dabei wohnt jeder Religion ein Gewalt- und Konfliktpotenzial inne, denn jede Religion hat einen Absolutheitsanspruch. Und dieser Absolutheitsanspruch kann unter politischen oder wirtschaftlichen Vorzeichen zu Konflikten führen. Und das ist genau der Knackpunkt. Das Zusammenleben wird erst dann schwierig, wird erst dann zum Problem, wenn Interessen ins Spiel kommen. Die oben beschriebene Stimmung, also die aggressive Islamkritik, das Reden von einer angeblichen Unvereinbarkeit von Islam und Demokratie hat mit der Realität der Menschen vor Ort nicht viel zu tun. Aber genau dort vor Ort, in den Kommunen, in der Nachbarschaft, in den Betrieben, findet das Zusammenleben statt. Und hier wissen die Menschen ganz genau, dass sie viel mehr verbindet als trennt. Ich sage gerne, einen türkischen Arzt verbindet viel mehr mit einem deutschen Arzt als mit einem türkischen Bauarbeiter. Und einen deutschen Bauarbeiter verbindet er viel mehr mit einem deutschen türkischen Bauarbeiter als mit einem deutschen Manager. Und auch die viel beschworene ethnische Ghettoisierung gibt es so nicht. Wenn in bestimmten Stadtteilen besonders viele Türken oder Marokkaner oder Algerier wohnen, dann weil sie sich nichts anderes leisten können. Ich sage immer, das sage ich heute auch, Auch Türken wohnen gern in einer Villa, wenn sie es dann leisten können. Diese, die lokale Ebene, auf der vieles im interkulturellen und interreligiösen Zusammenleben ganz selbstverständlich ist, ist also zu unterscheiden von der Sphäre der öffentlichen Debatten und der Politik und der, ich sag mal wirklich, Fernsehdiskussionen und Fernsehdebatten, vor allem abends ab 22 Uhr. Es ist nicht die Realität der Menschen. Ich sage aber auch gleichzeitig, wer dort ab 22 Uhr die Realität erwartet, der hat nicht verstanden, wie Kommunikation funktioniert. Die Realität habe ich zu Hause. Wenn ich einen Fernseher einschalte, will ich Action haben. Ist es so. Es ist mir ganz wichtig, diese Unterscheidung nochmal voranzustellen, weil wir einfach auch darüber reden müssen. Ich wende mich dieser Frage vor allem anhand des solchen Beispiels und ich möchte auch vor allem das christlich-muslimische Verhältnis nochmal beleuchten, denke aber, dass viele der Probleme und Strukturen, mit denen wir es zu tun haben, auch auf andere europäische Länder übertragbar sind. Von Frankreich kann ich es sagen, weil ich dort die Verhältnisse gut kenne, es ist ganz ähnlich wie bei uns. England ist ähnlich, Niederlande, also man kann sagen, überall da, wo Arbeitsmigranten oder eben auch wie in Frankreich über bestimmte politische Verhältnisse Muslime eingewandert sind, gibt es ähnliche Fragestellungen. Es ist ganz ähnlich, aber wir können sicherlich gleich nochmal diskutieren. Die Frage ist natürlich, wir sollten aufhören. Wir brauchen Selbstkritik von beiden Seiten und wir brauchen einen Dialog auf Augenhöhe. Das wird ja immer wieder gern gesagt, aber ich kann Ihnen sagen, es ist noch lange nicht erreicht. Augenhöhe zum Beispiel haben wir noch lange nicht erreicht. Wir sagen das, weil wir denken, es ist eine selbstverständliche Tatsache, dass Menschen sich in einer Demokratie auf Augenhöhe begegnen und auch kritisch und selbstkritisch sind. Aber ich möchte sagen, dass wir das noch lange nicht erreicht haben und ich werde ausführen, dass beide Seiten daran Anteil haben, dass wir das nicht erreicht haben. Und ich möchte nochmal auch ausführen, was Kirchen und Religionsgemeinschaften konkret tun können, um auch diese gesellschaftlichen Illusionsprozesse zu stoppen. Zunächst einmal möchte ich Folgendes postulieren. Gesamtgesellschaftliche Integration in multikulturellen und multireligiösen Gesellschaften, mit denen wir es ja in Europa heute zu tun haben, kann nicht oder nicht mehr über religiöse oder ethnische Muster erfolgen. Das geht nicht mehr. Die Vorstellungen, die wir lange hatten und die ich auch manchmal jetzt noch erlebe, der Versuch, eine Gesellschaft zu sein, die einheitlich eine Ethnie, eine Religion, eine Weltanschauung hat, passt nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten und schon gar nicht in diesen Teilen Europas, nämlich in Westeuropa, wo einfach wir durch die wirtschaftliche Situation darauf angewiesen sind, mit der ganzen Welt vernetzt zu sein, die wir sehr offene Gesellschaften führen müssen und die wir letztendlich auch auf Zuwanderung angewiesen sind. Und wenn Kommissar Frattini sagt, dass in den nächsten 20 Jahren 20 Millionen Menschen nach Europa einwandern müssen, um die wirtschaftlichen Systeme aufrechtzuerhalten, kann ich Ihnen als Fachfrau sagen, er hat recht. Auch wenn das viele nicht gern hören, wir brauchen diese Zuwanderung. Die Frage ist, wie werden wir diese Zuwanderung gestalten? Die Frage ist nicht ob, sondern wie wir sie gestalten. Und wenn Leute sich empört heute hinstellen und sagen, wir haben doch selbst so viele Arbeitslose und das geht doch nicht, kann ich Ihnen sagen, das kann man sagen, um die Leute zu beruhigen, aber Frattini hat recht, jeder Wissenschaftler wird Ihnen sagen, wir werden in den nächsten 20 Jahren nach Westeuropa Zuwanderung haben und wir werden diese Zuwanderung gestalten müssen. Umso besser, wenn wir dies als eine gesamteuropäische Aufgabe betrachten und gesamteuropäisch auch gestalten und nicht nur jedes Nationalland, jeder Nationalstaat dort sein eigenes Süppchen kocht. Das wäre natürlich erwünscht. Aber wenn natürlich sofort alle anfangen, ja, ich aber nicht in dem Fall, dann wird es sehr schwierig sein. Und weil es eben so ist, werden wir nicht mehr die Identitäten über ethnische oder religiöse Muster verfolgen können. Das ist nicht mehr möglich. Eine Identität für alle Staatsbürger, eine, die alle einschließt und niemanden ausschließt, kann und darf nicht religiös oder ethnisch konnotiert sein. Was wir stattdessen brauchen, ist ein tragfähiger Verfassungspatriotismus und ein Wir-Gefühl. Also dieses staatsbürgerliche Verständnis, dass jemand erstmal Staatsbürger ist, Staatsbürger seines Landes, ein loyaler Staatsbürger seines Landes, eine Idee, die eigentlich bis zur Französischen Revolution zurückreicht, diese Idee müssen wir wieder aufleben lassen und ihr sehr viel mehr Bedeutung zumessen. Denn die Trennlinien, hier wir Muslime, da ihr Christen, hier wir Deutsche, da ihr Türken, ihr Albaner, ihr Serben, was auch immer, so geht das nicht. Es geht nicht innerstaatlich, es geht aber auch nicht auf europäischer Ebene, dass man immer kleinere Gruppen fasst und sagt, ihr und wir können nur atmen, wenn ihr nicht mehr dabei seid, oder wir müssen alles für unseren eigenen Staat haben und unser Equipment, damit wir leben können. Von diesen Vorstellungen werden wir uns verabschieden müssen, wenn wir es mit Europa ernst meinen. Und wir müssen ein neues Gefühl der Zugehörigkeit für alle Menschen in unserem Land auf der Grundlage der Werte unserer Verfassung entstehen lassen. Das ist wichtig. Und unser Slogan muss werden, ihr gehört zu uns, Sie gehören zu uns. Im Moment höre ich viel mehr, ihr seid anders, ihr könnt gar nicht zu uns gehören. Und wir sind anders, also nehmt das bitte mal zur Kenntnis. Von beiden Seiten übrigens. Jemand hat sein Handy an. Das ist mal das Problem mit den Kopfhörern. Und auch das sollten wir nicht außer Acht lassen. Es geht im Grunde genommen keinesfalls allein um die Integration der religiös und kulturell unterschiedlich geprägten Gruppen, die heute bei uns zusammenleben. Es geht europaweit auch um die soziale Integration einer allmählich auseinanderdriftenden Gesellschaft insgesamt. Also was heißt eigentlich Integration? Darüber müssen wir auch noch diskutieren. Ich bin der Meinung, dass heute der Begriff der Integration sehr, sehr kurz gefasst wird und sehr schmalspurig. Ich habe immer meine Freude daran, ich werde es ja auch irgendwann mal sagen, wenn Frau Kanzlerin Merkel sagt, wir haben in unserem Land 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund und wir werden sie alle integrieren. Wir werden alles tun, sie zu integrieren. Dann denke ich immer, Gott schütze uns vor einer Situation, in der wir 15 Millionen desintegrierte Menschen in der Gesellschaft haben. Diese Vorstellung, das wissen Sie, was das hieße für unser Land, wenn 15 Millionen Menschen desintegriert werden, 15 Millionen Menschen nicht loyal auf dem Boden der Verfassung stünden, 15 Millionen Menschen auf soziale Transferleistungen angewiesen wären, 15 Millionen Menschen arbeitslos wären, was das hieße für unsere Gesellschaft. Sie sagt das, kommt ihr froh über die Lippen, weil sie nicht einfach denkt, ja, jeder mit einem Migrationshintergrund muss eigentlich integriert werden, ist ja klar. Aber so einfach ist natürlich die Sache nicht. Und deswegen müssen wir einfach da über die soziale Integration der Gesellschaft nachdenken, damit die Gesellschaft nicht auseinanderdrift. Ich glaube, eines der Probleme, und das ist Ihnen ja auch bekannt, ist, dass in unserem Land Islam, Ausländer, Türke, zusammenfällt mit arm, ungebildet, mit sozialem Brennpunkt. Das ist eine der großen schwierigen Fragen, dass eben Zuwanderung vor allem in den Bereichen stattgefunden hat, die bildungsfern waren und Islam als eine Religion eingewandert ist nach Deutschland, die Religion der Ungebildeten ist und der sozial schwachen Menschen. Und das ist auch ein Punkt, der eben auch ein bestimmtes Bild in unserem Land geprägt hat, und mit dem wir natürlich auch zu kämpfen haben. Und Integration aller kann nur gelingen, wo Menschen bei Anerkennung ihrer Unterschiede als gleichberechtigt in wechselseitiger Anerkennung zusammenleben. Und ganz wichtig ist dabei, dass alle, und wenn ich alle sage, meine ich arm und reich, Muslim und Christ oder Buddhist, Atheist, Mann, Frau, jung, alt, behindert, heterosexuell, homosexuell, kurz, wir alle, Sie alle brauchen einen fairen Zugang zu den gemeinsamen Chancen und Möglichkeiten dieser Gesellschaft. Das ist für mich wichtig. Alles andere wäre viel zu kurz gesprungen und würde den Blick auf nur ein Merkmal eines Menschen richten. Ich komme mit Gruppen zusammen in meinem Wahlkreis, Großstadt, Köln. Da laufen aber die Trennlinien so kreuz und quer und so schnell können Sie gar nicht gucken. Ich bin zum Beispiel oft eingeladen zu Nachmittagen, an denen schwule Migranten zusammenkommen, um sich zu artikulieren. Also Menschen, die von einer doppelten Diskriminierung möglicherweise betroffen sind. Schwule Muslime machen Fastenbrechen. Also sie haben, ich bin in Schützenvereinen, wo schwarze Schützenkönige werden. Ich bin in Karnevalsvereinen, wo junge Türken da das Mariechen machen. Oder jetzt ist letzte Woche eine junge Türkin zu Miss Köln gewählt worden, schönste Frau von Köln. Also ich will damit nur sagen, die Welt ist bunter, als wir uns manchmal das gerne vorstellen würden und gerne einfach so auf bestimmte Dinge das reduzieren würden. So gehen leider die Uhren in unserem Land nicht mehr. Und wir müssen eine Chancengleichheit und Zugang allen verschaffen, und zwar bei Bildung, Ausbildung, Arbeits- und Berufsleben, bei Wohnen, in den Lebenswelten, in der Öffentlichkeit und in der Politik. Und zu den Chancengleichheiten gehört auch das Recht auf Religionsfreiheit, das aber auch untrennbar verbunden ist mit dem Prinzip der Trennung von Politik und Religion und der Äquidistanz des Staates zu allen Religionen. Dazu gehört auch, dass alle Bürger, was immer ihre religiöse, kulturelle oder weltanschauliche Identität sein mag, sie müssen die Anerkennung der Grundsätze und Institutionen der rechtsstaatlichen Demokratie achten. Bei all dieser Buntheit brauchen wir etwas Gemeinsames, was wir alle zusammen achten und was uns allen wichtig ist. Und in diesem Rahmen hat dann jeder Bürger auch das Recht auf gleichberechtigte Anerkennung und seiner kulturellen, weltanschaulichen und religiösen Identität. Integration ist also nicht die Voraussetzung, sondern das erhoffte Ergebnis einer Politik der Anerkennung. Sie ist in unserer kulturell vielfältig und sozial immer wieder zerklüfteten Gesellschaft eine dauernde Aufgabe. Ich glaube, das ist auch wichtig. Viele denken, wir schaffen das mal mit der Integration und denken, so Integration ist eine Aufgabe, die man zum Abschluss bringen kann. Nein, Integration ist die immerwährende Herausforderung einer pluralen Gesellschaft, denn diese Gesellschaft muss eben die immer wieder zusammengehalten werden und immer wieder muss darauf geachtet werden, was tun wir für die Armen, was tun wir für die Andersdenkenden, was tun wir für die Andersgläubigen. Ich denke, es ist wichtig, dass die christlichen Kirchen genauso wie die jüdischen und muslimischen Religionsgemeinschaften beginnen, sehr viel postmoderner zu denken und diese Zerklüftung der Gesellschaft auch wahrzunehmen. Religionen in unserer Gesellschaft, aber auch die ganze Gesellschaft muss anerkennen, Menschen haben unterschiedliche Identitäten und diese müssen nicht notgedrungen miteinander konkurrieren. Sie können sich auch ersetzen oder manchmal kann man es auch einfach stehen lassen, wenn eben diese Identitäten einander nicht die Luft zum Atmen nehmen. Und auf der Grundlage des Verfassungspatriotismus stellt sich auch nicht die Frage, ob Werte bestimmter Religionen nun miteinander vereinbar sind oder nicht. Denn es ist sowieso klar, die Religionen können sich nur innerhalb der verfassungsmäßig gegebenen Grenzen bewegen. Das ist ganz wichtig. Ich habe keine Lust, stundenlang mit irgendwelchen Leuten zu diskutieren, darf nun ein muslimischer Mann mehrere Frauen heiraten oder nicht? Das ist in den europäischen Rechtsordnungen nun mal nicht vorgesehen, deswegen kann er es nicht tun. Ist auch nicht vorgesehen, dass im deutschen, italienischen oder schwedischen Strafrecht jemandem die Hand abgehackt wird. Also warum sollen wir permanent darüber reden, ob die Scharia mit dem Grundgesetz konkurriert? Sie kann es nicht tun. Sie kann es nicht tun, weil oben sticht unten und oben ist eben die rechtliche Ordnung des Staates. Und das ist ganz wichtig. Und um ein stärker der Lebensrealität entsprechendes Beispiel zu nennen, es geht auch nicht, dass Kinder aus religiösen Gründen zum Beispiel vom Schwimmunterricht ferngehalten werden. Schule gibt es nicht à la carte, Schule gibt es eben für alle gemeinsam. Und da kann man nicht sagen, ja, aber meine Weltanschauung sagt mir, ich darf nicht am Sportunterricht teilnehmen, meine Weltanschauung sagt mir, ich darf nicht am Biologieunterricht fahren, da gibt es ja vielleicht Aufklärung. Und dann kommt der Nächste und sagt dann, ich darf nicht am Chemieunterricht teilnehmen, da wird mit Alkohol hantiert. Also wenn Sie so anfangen, ist da kein Ende mehr. Sie müssen also sagen, nix, aus die Maus. Alle haben am Unterricht teilzunehmen. Denn wenn wir diese Schulpläne erstellen, da machen wir uns ja ein paar Gedanken, warum. Wir müssen die Kinder so fit kriegen, alle miteinander, und das ist etwas, was wichtig ist, dass sie in dieser Gesellschaft auch die Chance haben, die wir ihnen ja versprechen, dass sie sie haben. Und sie können sie nicht haben, wenn sie nur einseitig bestimmte Fächer in der Schule gehabt haben und mit einer ganz engen Weltanschauung aus der Schule rauskommen. Sie werden jetzt sicher denken, die macht es aber einfach. Aber ich sage Ihnen, so einfach ist das im Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ist eben das Maß aller Dinge in unserer Gesellschaft, wenn es darum geht, ob man auf der Grundlage der Rechtsordnung steht oder nicht. Ich habe mich einfach gewundert, als vor ein paar Monaten eine Richterin in Frankfurt gesagt hat, da hatte eine junge marokkanische Frau, eine deutsche Frau, deutsche Staatsbürgerin marokkanischer Herkunft, darum Antrag gestellt, sie wollte früher geschieden werden, sie wollte das eine Jahr nicht getrennt leben, sondern wollte sofort geschieden werden, wegen Unzumutbarkeit, weil ihr Mann Gewalt ausgeübt hat. Da hat die Richterin gesagt, das hätten sie doch wissen müssen, als sie einen Mann aus dem marokkanischen Kulturkreis geheiratet haben. Sie werden jetzt nicht geschieden. Meine Güte, da könnte sie genauso mit der gleichen Argumentation könnte sie kommen und sagen, wenn eine Katholikin kommt und ich will mich scheiden lassen, da hätten sie sich vorher überlegen müssen, Katholiken zu heiraten. Die Ehe ist nicht aufzulösen. Also das ist ja, genauso ist eigentlich die Argumentation, aber wenn man das dann sagt, dann wird einem klar, wie bekloppt eigentlich die Argumentation der Richterin war, wenn ich das mal so etwas leger sagen darf. Und ich sage das auch immer wieder dem deutschen Innenminister Schäuble, der 2006 die Deutsche Islamkonferenz einberufen hat, in der Vertreter der muslimischen Organisationen in Deutschland einige nicht organisierte Muslime und Vertreter des deutschen Staates sitzen. In dieser Islamkonferenz wird über rechtliche und organisatorische Fragen gesprochen, zum Beispiel Islamunterricht in Deutschland, das ist in Ordnung. Aber es heißt auch, die Muslime sollen auf die Werte unseres Landes eingeschworen werden. Ich frage mich, wieso ist das eigentlich notwendig? Es ist doch ganz klar, dass wenn der Innenminister mit Vertretern von Religionsgemeinschaften diskutiert, dies auf der Grundlage der Verfassung der in ihr verbrieften Werte und Normen geschieht. Das muss doch die Voraussetzung sein, dass jemand mit dem Innenminister am Tisch sitzt. Und nicht, dass der Innenminister irgendwelche Vertreter von islamischen Gemeinschaften auf den Knien bittet, doch endlich mal die Regeln unserer Gesellschaft einzuhalten. Deswegen erscheint dieses Unterfangen sehr unlogisch und auch kontraproduktiv aus mehreren Gründen. Zum einen schütteln schon wieder 85% säkulare Muslime den Kopf und sagen, wieso wird eigentlich gedacht, wir würden nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Zum anderen sind Muslime ja auch keine Kinder, die wir im Sinne des Piagets Stufenmodell erziehen müssen. Aber darauf komme ich nochmal gleich zu sprechen. Ich möchte noch einmal betonen, neben dem Recht auf Religionsfreiheit, die Trennung von Staat und Kirche, ist die Äquidistanz für die multikulturelle Gesellschaft enorm wichtig. Und ich denke, dass wir die Trennung von Staat und Kirche nicht nur aufrechterhalten müssen, wir müssen auch in einigen Bereichen eine nachholende Säkularisierung betreiben. Also nachholende Integration kennen Sie, wir haben auch eine nachholende Säkularisierung zu betreiben. Ich habe zum Beispiel immer darauf hingewiesen, dass muslimische Lehrerinnen in der Schule kein Kopftuch tragen sollen. Weil ich denke, in dieser Gesellschaft, in dieser multireligiösen Gesellschaft ist es wichtig, dass eben Lehrerinnen und Lehrer neutral sind und nicht mit bestimmten Weltanschauungen oder religiösen Symbolen vor die Klasse treten. Aber gleichzeitig ist natürlich ein Unding, wenn wie jetzt im Moment der Ruf nach Kruzifixen laut wird und ein wichtiger Politiker sagt, wir müssen wieder überall Kruzifixe aufhängen. Äquidistanz und Säkularismus sind Zauberworte und ich kann sie immer nur wiederholen. Ich denke, Religion spielt auch und gerade vielleicht in der postmodernen Gesellschaft eine wichtige Rolle für die individuelle Sinnfindung. Menschen sind auf der Suche nach Orientierung, nach transzendentalen Erfahrungen. Und Religion ist für viele Menschen das, was der Vernunft fehlt, wie der deutsche Philosoph Jürgen Habermas es einmal sehr nett genannt hat. Und diese Sinnsuche können Sie eben im Katholizismus, im Buddhismus, im Protestantismus oder auch im Islam befriedigt sehen. Das muss die Politik anerkennen und das muss sie respektieren. Und sie muss das Grundrecht auf Religionsfreiheit gewähren. Gleichzeitig müssen Gesellschaft, Politik und Religionsgemeinschaften anerkennen, dass sie multireligiöse Gesellschaften sind. Menschen haben multiple Identitäten und die gesamtgesellschaftliche Integration kann eben nur, und das wiederhole ich nochmal, über einen aufgeklärten Verfassungspatriotismus erfolgen. In diesem Sinne und in diesem Rahmen und unter diesen Voraussetzungen können und müssen Religionsgemeinschaften und Kirchen ihr friedenssicherndes und ihr integratives Potenzial entfalten. Und sie tun das vielenorts bereits sehr erfolgreich. Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, als würde ich irgendjemandem einen schwarzen Peter zuschieben wollen. Ganz im Gegenteil. Als jemand, die lange, lange in den sozialen Brennpunkten gearbeitet hat und als Integrationspolitikerin weiß ich, dass niemand so viel für die Integration und gerade für die soziale Integration getan hat, wie die christlichen Kirchen und ihre Wohlfahrtsorganisationen Caritas, Diakonie und andere Hilfswerke. Niemand hat so früh verstanden, dass Integration vor allem eine soziale Aufgabe ist. Und heute noch kümmert sich niemand außer den Kirchen zum Beispiel um die Gruppe der Illegalen, die wir ja auch in unserem Land haben, circa 1 Million. Die gibt es eigentlich nicht, aber die Kirchen wissen, dass es diese Gruppe gibt und sie kümmern sich darum. Und genau hier liegt meiner Meinung nach eine der ganz wichtigen Aufgaben aller Religionsgemeinschaften für die Gesellschaft beim Engagement für die Schwachen und für die Schwächsten der Gesellschaft. Für Obdachlose, Drogenabhängige, für Kinder in Armut und vieles mehr. Und in diesem Bereich gibt es bereits vielversprechende Ansätze. Zum Beispiel planen katholische Kirche und die türkische islamische Anstalt für Religion und Gesellschaft, DİTİB genannt, eine gemeinsame interreligiöse Jugendsozialarbeit. Ich finde das einen ganz wichtigen Schritt, weil ich glaube, endlich kommen die Leute raus aus ihren engen Vorstellungen und gemeinsame Jugendarbeit heißt auch Vorurteile abbauen, gemeinsam miteinander groß werden, miteinander auch mehr zusammen auch die Weltanschauungen verstehen. Solche Ansätze müssen weiterentwickelt und ausgebaut werden. Wieso nicht zum Beispiel eine christlich-muslimisch-jüdische Bahnhofsmission? Hunger haben alle, egal ob Christen, Juden, Muslime oder Atheisten, Frauen mit und ohne Kopftuch. Weil ich glaube, dass auch Bahnhofsmissionen, gerade in einer Großstadt, aus der ich komme, sehr wichtige Arbeit leisten. Sehr wichtige. Das ist nicht mehr nur das verwirrte Fräulein aus dem Dorf, was man da wieder in den Zug setzt, sondern sie machen wirklich Arbeit für die Ärmsten der Gesellschaft. Ich bin an der Stelle sehr engagiert in den Bahnhofsmissionen in Köln. Hier ist also ein Riesenpotenzial. Hier können gemeinsame Projekte entwickelt werden und hier kann ein großer Beitrag zur gesellschaftlichen Integration geleistet werden, ohne dass man sich über theologische Unterschiede oder Gemeinsamkeiten unterhalten müsste. Und ich bin wieder auf der lokalen Ebene vor Ort. Ich denke, dass sich bei sozialen Projekten die so oft vermisste oder eben auch verlangte Augenhöhe im Verhältnis der verschiedenen Religionen ganz automatisch einstellt. Damit möchte ich zu dem Punkt übergehen, Dialog und Augenhöhe. Augenhöhe im christlich-muslimischen Verhältnis, die haben wir auf lokaler Ebene, ohne Frage. Sie merken, ich bin ein Fan der lokalen Ebene. Aber ich glaube, dass wirklich da vor Ort die Menschen zusammenkommen. Ich sage immer, ich kann in Berlin viel über Integrationspolitik reden. Ich kann da die dollsten Reden schwingen, aber ich muss wieder zurück nach Hause, nach Ehrenfeld, muss gucken, was vor Ort eigentlich passiert. Und denn da spielt die Musik. In den Betrieben, Supermärkten, Kindergärten, auch eben in Kirchen und Moscheen. Und vor Ort ist es, was den christlich-muslimischen Dialog anbelangt, ähnlich bestellt wie in der christlichen Sozialarbeit. Es wird viel gemacht, es läuft vieles und es läuft vieles gut und unspektakulär und man geht auf Augenhöhe miteinander um. So gibt es unzählige Islambeauftragte der Kirchen und auch hier müssen die Moscheegemeinden nachziehen. Ich wünsche mir, dass sie Kirchenbeauftragte ernennen und viel aktiver in diesem Bereich werden. mit einmal im Jahr die Türen öffnen für Moscheebesuche, ist es nicht getan. Es geht nicht um die Besichtigung der Gebäude, das ist uninteressant. Und so schöne Moscheen gibt es gar nicht in Deutschland. Es geht um das Verhältnis der Menschen zueinander. Ich kann mir jeden Tag eine Moschee angucken, ich weiß trotzdem nicht, wie es um die Muslime bestellt ist, wenn eben nicht dort auch ein Schritt zugetan wird auf die Christen, wenn es nicht Kirchenbeauftragte gibt. Das ist, das ist etwas, was einfach noch fehlt. Aber diese gute Arbeit vor Ort ist nicht das, was das offizielle oder besser das veröffentlichte Bild vom Zusammenleben der Religion prägt. Hier ist der offizielle Dialog von großer Bedeutung und bei diesem gibt es leider in letzter Zeit einige Verfehlungen. Man begegnet sich nicht immer auf Augenhöhe. In Deutschland hat der Rat der evangelischen Kirchen in diesem Jahr eine Handreichung zum Umgang mit Muslimen unter dem Titel Gute Nachbarschaft veröffentlicht. Durch diese Handreichung ist viel Porzellan zerschlagen worden. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich zitiere diese Handreichung hier nicht, um einen Gegensatz hier zwischen Protestanten und Katholiken aufzumachen. Das liegt mir völlig fern. Ich will ja auch nicht spalten, weil ich mich sehr in der Tradition von Johannes Rau sehe. Ich zitiere und kritisiere die Handreichung deshalb, weil sie symptomatisch für die Stimmung ist. Denn leider ist diese Handreichung von einem Geist von oben und unten geprägt. Schon der Titel macht stutzig, wieso bedarf es einer Handreichung für den Umgang mit Muslimen? Der Leser fragt sich, was soll mir damit suggeriert werden? Dass sich Muslime vom Rest der Bevölkerung unterscheiden, dass sie etwas Besonderes sind, benötigt man für Muslime eine Bedienungsanleitung? Das ist verletzend. Schließlich sprechen wir von Menschen, die schon seit über 40 Jahren hier leben und zum Teil die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, Steuern zahlen und mitten unter uns leben. So ein Urteil ist pauschal und es erzeugt bei den Muslimen den Unmut, das Gefühl des Nichtgewolltseins, von dem ich eingangs gesprochen habe. Wie würden Protestanten reagieren, wenn die muslimische Seite eine Handreichung vorlegen würde ihrerseits zum Umgang mit den Protestanten? Der Abbruch des Dialoges, wie ihn die muslimischen Verbände mit der EKD in der Folge vollzogen haben, ist meiner Meinung nach überzogen und falsch. Aber die Kränkung, die dem zugrunde liegt, ist verständlich. Ich möchte nicht zu viel Zeit darauf verwenden, aber um gerade den ausländischen Teilnehmern deutlich zu machen, worum es geht, möchte ich dies anhand einiger Beispiele aus dem EKD-Text belegen. Die Handreichung liest sich wie eine To-Do-Liste an die Muslime in Deutschland. Bekenntnis und Reform werden gefordert, dem Muslim wird eine Bringschuld auferlegt. Es wird hier ganz im Sinne der öffentlichen Debatte behauptet, der Islam stünde grundsätzlich in Opposition zum Grundgesetz und seinen Werten. Begründet wird das mit dem Verweis auf die Bestimmungen der Scharia zu Körperstrafen, Behandlung religiöser Minderheiten oder Konvertiten. Bezugnehmend auf die islamische Menschenrechtserklärung von Kairo wird postuliert, der Islam akzeptiere keine Menschenrechte, die von ihm unabhängig und säkular begründet werden. Dabei wird aber einfach nicht ernst genommen, wenn sich der Zentralrat der Muslime mit seiner islamischen Charta zu Demokratie und Menschenrechten bekennt und DİTİB, die türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion, ein klares Ja zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung ausruft. Man fragt sich, warum diesen Bekenntnissen immer der Ruf anhaftet, nichts anders als ein Lippenbekenntnis zu sein. Was sollen denn Muslime in Deutschland noch tun, um sich zur Demokratie zu bekennen, fragt man sich. Und es fragt sich auch, ob die Aufgabe einer religiösen Gemeinschaft in Deutschland sein kann, anderen Hausaufgaben aufzugeben. Und diese Tradition pflanzt sich jetzt auch fort. Ich möchte Ihnen wieder ein Beispiel aus Köln geben, ein lokales Beispiel. Da wird ja eine Moschee gebaut. Und im Zusammenhang mit der Moschee gibt es sehr, sehr viele Probleme und sehr viele Diskussionen. Und dann stand also ein stadtbekannter Mann auf, ein in der Stadt angesehener, verehrter Mann, Herr Giordano, und sagte, also diese Moschee darf nicht gebaut werden, sie ist ein Zeichen der imperialen Machtansprüche der Muslime in Deutschland. Und außerdem sind die Muslime ja überhaupt nicht mit der Demokratie einverstanden. Es gab also Buhrufe und Applaus und so weiter. Jetzt stand ein anderer angesehener Mann der Stadt auf, Günther Wallraff, und sagte, ja, die Muslime sagen immer, sie bekennen sich zur Demokratie, sie sollen das beweisen. Sie sollen das beweisen, indem in der Moschee die satanischen Verse gelesen werden. Und auch da sagte dann die Moscheegemeinschaft, wir werden drüber nachdenken. Und ich bin überzeugt, angesichts dieser aufgeladenen Stimmung, wenn die das tun würden, da käme sofort dahinter, ach, das wäre schon wieder Verstellung und Taktik. Eigentlich sind sie doch nicht mit Demokratie einverstanden, aber um das zu verstecken, lassen sie wieder zu, dass die satanischen Verse in der Moschee gelesen werden. Und ich gehe einen Schritt weiter und sage, und wenn das gemacht wird, dann heißt es, das reicht immer noch nicht, dann soll man auch noch irgendwas an. Also das ist, nimmt ja kein Ende, wenn man permanent Beweise für die Demokratisierung verlangt, die über das Maß hinausgehen, was eigentlich Religionsgemeinschaften zu tun in der Lage sind. Aber es reicht immer noch nicht. Und wer weiß, dann heißt, das ist Takir, das ist Verstellung. Nein, wenn man dieser Logik, und das heißt immer wieder, ihr habt es eben nicht mit der Demokratie, ihr könnt es nicht. Wenn man dieser Logik folgt, haben die Muslime nie eine Chance, den vermeintlichen Vorsprung der christlichen Kirchen aufzuholen. Wie soll man denn als Muslim die eigene Demokratietauglichkeit unter Beweis stellen, wenn allen Orten bezweifelt wird, dass die Grundlagen des Islam überhaupt mit der Demokratie vereinbar sind? Und damit schließt sich der Kreis. Ich bin schon wieder bei der Forderung nach dem Rechtsstaat angelangt, nämlich ist es ganz wichtig, dass wir nur als Grundlage den Rechtsstaat nehmen und alle Forderungen sich dem Rechtsstaat unterordnen müssen. Denn wenn man, so wie die Handreichung das tut, von dem Grundgedanken ausgeht, dass der demokratische Staat seine Grundlagen aus dem christlichen Menschenbild bezieht, so ist klar, wer ausgeschlossen ist. Wenn nur, und ich zitiere weiter, die christlich-jüdische Tradition maßgeblich zu den kulturellen und geistigen Grundlagen der freiheitlichen Demokratie beigetragen hat, dann haben die Muslime dieser Gesellschaft nichts beizutragen. Aus all diesen Gründen halte ich das Papier der evangelischen Kirche in Deutschland für sehr problematisch und gleichzeitig auch symptomatisch für den öffentlichen Umgang mit dem Islam in Deutschland. Ein Beitrag zu einer demokratisch-politischen Kultur, deren Grundlage bekanntermaßen die Gleichheit aller vor dem Gesetz ist, ist das ja auch nicht. In letzter Konsequenz entsteht auf diese Weise eine anhand religiöser Trennlinien zerklüftete Gesellschaft, eine Kraterlandschaft voller trennender Gräben zwischen Muslimen und Mehrheitsgesellschaft. Und man redet den so viel beschworenen Kampf der Kulturen erst herbei, den man vorgibt, verhindern zu wollen. Deshalb sage ich, wir benötigen eine radikale Kehrtwende im Dialog. Halten wir doch es auf der obersten Ebene einfach so, wie es schon tausendfach auf lokaler Ebene gemacht wird. Sprechen wir auf Augenhöhe miteinander. Der Deutsche Evangelische Kirchentag zum Beispiel hat eine Resolution mit dem Titel als Muslima und Muslim in Deutschland verabschiedet. Das ist meiner Meinung nach ein wegweisendes Graswurzeldokument. Wurde auch mehrheitlich auf dem Kirchentag verabschiedet. Und da geht es darum, wie wir miteinander umgehen müssen. Das heißt unter anderem, für den Dialog benötigen wir Offenheit, Respekt, auch für Menschen, die einen anderen Glauben haben. Und das ist der Geist, von dem wir noch viel mehr brauchen. Jetzt möchte ich aber, nachdem ich hier mit Teilen der Kirche so hart ins Gericht gegangen bin, genauso hart mit den muslimischen Religionsgemeinschaften in Deutschland ins Gericht gehen. Denn auch die muslimischen Verbände in Deutschland tragen eine Mitschuld daran, dass der Dialog nicht auf Augenhöhe stattfindet. Auch bei den muslimischen Verbänden brauchen wir eine radikale Kehrtwende. Abgesehen davon, dass sie ja nur einen geringen Teil der Muslime repräsentieren, vielleicht 15%, deswegen rede ich auch von 85% säkularer Muslime, ist es auch so, dass der Islam, den sie dort vertreten, nicht immer das ist, was ich mir eigentlich wünschen würde. Um mal meine ketzerische These vorwegzunehmen, ich denke, wir brauchen eine islamische Reformation. Ich möchte ja mal eine ziemlich provokante These aufstellen, mit der ich auch gestern in einer deutschen Tageszeitung vertreten war. Der Islam in Deutschland ist nicht auf der Höhe der Zeit. Es wird hier meist ein dumpfer Islam verbreitet. Ich glaube, wir müssen da genau hinsehen. Es ist nicht der Islam an sich, der rückständig ist. Es sind die Bedingungen, unter denen der Islam in Deutschland und in anderen europäischen Ländern praktiziert wird, die diese Rückständigkeit bedingen. es stimmt nicht, dass der Islam mit Demokratie nicht kompatibel ist. Es gibt Länder, die islamisch sind und die nicht demokratisch sind. Am Beispiel Saudi-Arabiens wird das sicherlich am deutlichsten. Aber es gibt auch islamische Länder, die sehr wohl demokratisch sind, wie zum Beispiel die Türkei. Es gibt also keinen negativen kausalen Zusammenhang zwischen Demokratie und Islam. Es gibt auch keinen kausalen Zusammenhang zwischen Rückständigkeit und Islam. Die Rückständigkeit des Islam in Deutschland kommt vielmehr daher, dass ihm die organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten hier fehlen. Ich sagte eben zu Anfang, dass wir ja auch die Zuwanderung von Muslimen eben aus bildungsnahen Schichten nach Deutschland gehabt haben. Das heißt, in Deutschland der Islam immer vertreten war mit einem eher einfachen, volkstümlichen Gesicht. Und das hat dazu geführt, dass der Islam allzu lange ein Schattendasein geführt hat. Der Islam hat in den viel zitierten Hinterhofmoscheen stattgefunden und dementsprechend war auch der christlich-muslimische Dialog ein Hinterhofdialog. Weil ich glaube, dass auch an diesem Dialog auf muslimischer Seite keine ausgebildeten Theologen teilgenommen haben, keine Leute teilgenommen haben, die auf der Höhe der Zeit waren und die in der Lage waren, ihren ausgebildeten christlichen Partnern Paroli zu bieten, weil sie nicht den Islam richtig studiert haben, weil sie nicht Deutsch können, weil und weil und weil. Der größte muslimische Verband DİTİB existiert seit 1982 und auch DİTİB ist heute noch organisatorisch und finanziell von ihrer Mutterorganisation der Diyanet, also der türkischen Religionsbehörde, abhängig. Daneben haben wir weitere Verbände wie den Zentralrat der Muslime, den Islamrat, VIKZ, der Verein der islamischen Kulturzentren. Und all diese Organisationen werden irgendwie aus dem Ausland gefüttert, hängen mit dem Ausland zusammen, haben also ihre Partner alle im Ausland sitzen. Die Imame kommen aus der Türkei. DİTİB importiert Imame nach Deutschland, die dann für 4 Jahre bleiben. Und sind überhaupt nicht auf den Aufenthalt richtig vorbereitet. Sie können selten gut Deutsch sprechen, trotz jetzt der Deutschkurse in der Türkei. Aber das Wichtigste ist, sie sind ja mit den Lebenswirklichkeiten in Deutschland kaum vertraut. Wie sollten das auch sein? Sie haben oft eine theologische Ausbildung und meistens keine universitäre. Ich habe mal ganz ketzerisch gesagt, wenn man diese Imame, die da sind, mal von der Deutschlandkarte stellen würde und sagen würde, Herr Imam, zeigen Sie jetzt mal sofort, wo Sie sich gerade in Deutschland befinden. Dann würden Sie es schwierig werden. Das Beispiel, dann überspringe ich ein wenig. Ich bekomme hier, ich soll mal, bitte, ein Signal. Gut, ein Signal, was ich überspringen kann. Also wir haben das Problem, dass die Verbände es mit intellektuell-theologischer Unterernährung zu tun haben und mit finanzieller Abhängigkeit im Ausland. Und wenn die Imame nach 4 Jahren nicht zurückkehren wollen in die Türkei, dann bleiben sie hier und lassen sich anwerben von den anderen Gemeinschaften. Also der Islamrat oder Zentralrat greift oft auf Imame zurück, die eben aus der Türkei importiert worden sind. Ich gebe mal ein Beispiel, auch wie dort hässliche Dinge passieren. Ich habe zum Beispiel im Herbst letzten Jahres mit einer Kollegin von der Partei Die Grünen aus dem Bundestag darauf hingewiesen, dass man durchaus Muslimen sein kann, ohne ein Kopftuch zu tragen. Dass also das Kopftuch keine religiöse Pflicht ist. Daraufhin brach in Teilen der muslimischen Community ein Sturm der Entrüstung los, der aber seinesgleichen gesucht hat. So war in Schlagzeilen bestimmter Zeitungen, in Pressemitteilungen muslimischer Verbände, die Verlautbarung muslimischer Verbandsvertreter, die Reaktionen von Einzelpersonen nach meinen Äußerungen, die eine ganz andere Sprache sprachen, als sie sonst immer offiziell zu sagen pflege. Da war die Rede davon, dass wir, also die Abgeordnetenkollegen, ich, eine Schlampen sind, eine Schande, Verräterinnen, keine Menschen, Jüdinnen. Das letzte antisemitische Moment hat mich auch damals besonders erschüttert. Es gibt sie also, antidemokratische Tendenzen in islamischen Gemeinden, keine Frage. Und wenn dann im Zusammenhang mit dem Kopftuch Frau gern mit Bonbons verglichen werden, wobei die sauberen die sind, die verpackt sind, dann muss ich schon fragen dürfen, welches Frauenbild eigentlich hier eigentlich vorherrscht. Jetzt könnte man also denken, dass alle als Islamkritiker recht haben, wenn sie mangelnde Gleichberechtigung von Mann und Frau anprangern, wenn sie behaupten, der Islam sei Gift für die Demokratie. Aber so einfach ist es auch wieder nicht. Dieses Beispiel, das ich eben genannt habe, hat etwas damit zu tun, dass dem Islam in Deutschland, in Europa, die Möglichkeiten der theologischen Weiterentwicklung nicht gegeben sind. Es gibt einfach viel zu wenig Lehrstühle für islamische Religionslehre. Es gibt so gut wie keinen wissenschaftlich fundierten Islamunterricht an öffentlichen Schulen und es werden hier keine Imame ausgebildet. Daher die Rückständigkeit. Dazu der finanzielle Aspekt. Wenn ein Verband Gelder aus Saudi-Arabien oder von den bekanntermaßen fundamentalistischen Muslimen aus Ägypten bezieht, so ist klar, dass es auch hier eine theologische Verquickung gibt. Wes Geld ich hab, des Lied ich sing. Der Islam also ist hier in Deutschland nicht auf der Höhe der Zeit. So wie er in Deutschland von den islamischen Verbänden praktiziert wird, kann er nur ungenügende Antworten auf die Probleme der Menschen hier und heute geben. Was wir also brauchen, ist eine Reform, eine Reformation, wenn Sie wollen, des Islam. Wir brauchen den Islamunterricht, wir brauchen die islamischen Lehrstühle, wir brauchen Imame und Imaminnen, die hier ausgebildet sind, aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Wie das alles entstehen kann, ein deutscher, ein europäischer Islam, der islamische Antworten auf die Herausforderungen der hiesigen Gesellschaft gibt, das ist natürlich die große Frage. Aber wenn Sie mit bestimmten Leuten zusammen sind, auch von diesen Verbänden, die wollen ja nicht mal akzeptieren, dass Religion natürlich immer von den kulturellen Gegebenheiten eines Landes eingefärbt wird. Die wollen ja nicht mal akzeptieren, dass der Islam in der Türkei natürlich anders aussieht als in Malaysia oder in Saudi-Arabien oder in Bosnien. Sie sagen, es gibt nur einen Islam und ich antworte darauf, nein, wir brauchen einen Islam in Deutschland, der auf die Herausforderungen unserer Gesellschaft Antwort geben kann. Wir sind gut beraten und weil wir eben dieses Know-how nicht haben, müssen wir uns in der islamischen Welt umschauen. Und wenn wir es tun, dann fällt unser Blick immer auf zwei Länder, Türkei und Bosnien. Universität Sarajevo, Universität Ankara. Ich komme dann langsam zum Schluss, aber das möchte ich einmal nur ausführen, weil ich denke, es ist auch ganz wichtig. An der Universität Ankara zum Beispiel wird seit 10 Jahren islamisch-theologische Forschung nach der historisch-kritischen sowie der hermeneutischen Methode nach Gadamer betrieben. Dort lehren und forschen Professoren nach dieser Methode und versuchen Antworten auf die Fragen der Moderne zu finden. Ausgegangen wird dabei von der Prämisse, dass der Koran nicht das originäre Wort Gottes ist, sondern der Koran durch den Propheten Mohammed überliefert und daher die Koransuren in ihrem historischen Kontext zu lesen sind. Und um zu verstehen und so weiter, darf ich jetzt gar nicht eingehen, wie das dort betrieben wird wissenschaftlich. Es geht immer wieder darum zu schauen, bei den Suren, sind sie historisch geprägt, historischer Zusammenhang oder gehören sie zu den ewigen Wahrheiten an? Und siehe da, Universität Ankara sagt, 85% der Koransuren sind nur historisch zu sehen und historisch zu verstehen. Das heißt natürlich, dass man nicht, wie hier immer wieder passiert, dass man durch Theologen irgendwelche Suren zitieren und sagen, aber hier steht drin und so weiter. Das muss man historisch sehen und dann wird man sagen, aha, diese Sure wäre eigentlich nur gültig, wenn diese gesellschaftlichen, historischen Zusammenhänge heute bestehen würden. Und dass sie das heute nicht tun, sind sie auch nicht heute historisch so zu übernehmen. Und diese Menschen gehen so weit, auch was Kleidungsvorschriften angeht. Sie sagen ganz deutlich, wenn Mohammed heute leben würde, würde er in Jeans rumlaufen, ein T-Shirt. Und Aisha würde auch in Jeans und T-Shirt rumlaufen. Und stellen die Menschen, die so rumlaufen und von islamischer Kleidung reden, in die Ecke der Folklore. Und das ist natürlich eine ganz andere Redeart und Redeweise als das, was uns heute gern die Verbände in Deutschland erzählen wollen. Ich werde jetzt ich bin keine Theologin, aber ich finde diese Vorgehensweise hochspannend. Und immer wieder zeigt sich, dass dadurch viele Dinge sich erledigen, die heute als Problem gesehen werden. Auch in der Türkei hat sich natürlich diese historisch-kritische Leseweise noch nicht bis ins letzte Dorf durchgesetzt. Auch hier hat der Volksislam immer noch große Bedeutung. Aber die Ankara-Schule gewinnt immer mehr an Einfluss und gewinnt immer mehr auch an Möglichkeiten. Und vielleicht ist auch spannend zu wissen, dass auch der zwischen der Theologischen Fakultät in Ankara und dem Mutterhaus Diyanet auch, sagen wir mal, wissenschaftliche Differenzen bestehen und Dinge zum Teil anders gesehen werden. Ich würde mir wünschen, dass die historisch-kritische Koranauslegung auch in Deutschland Fuß fassen kann. Das ist die Reform des Islams, das ist der theologische Bruch, den ich mir wünsche und von dem ich denke, dass er auch die Voraussetzung ist für den Dialog auf Augenhöhe. Wenn wir diese Sichtweise übernehmen, können wir auch koranisch fundierte und trotzdem zeitgemäße Antworten auf die Kopftuchfrage, Teilnahme im Schulunterricht und so weiter auch finden. Ich habe ja auch eben noch gesagt, dass diese Menschen auch ganz anders damit umgehen. Dass wir auch dann, wir könnten Verantwortung finden, die traditionsbewussten Muslime zufriedenstellen und trotzdem ihnen die Chance geben, auf der Höhe der Zeit zu leben. Dann wäre das ein europäischer Islam. Und ich denke, die christlichen Kirchen, gerade die Akademien, können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass dieser sich entwickelt. Denn kleine, zarte Pflänzchen eines modernen und liberalen Islam gibt es hier. Auch in Deutschland, in Frankreich, in den Niederlanden gibt es islamische Feministinnen, eine weltweite Bewegung. In meinem Wahlkreis beschäftigt sich zum Beispiel das Zentrum für islamische Frauenforschung mit feministischer Koranauslegung. Und es gibt es auch überall, die liberalen muslimischen Intellektuellen. Nur, sie müssen auch wahrgenommen und gehört werden. Hören wir doch viel öfter auf Islamwissenschaftler wie Navid Kermani in Deutschland, Olivier Roy in Frankreich. Laden wir diese zu Tagungen ein, geben wir ihnen ein Forum, machen wir ihre Positionen bekannt. Denn sie sind die Vertreter der 85% nicht organisierter Muslime. Und mit Verlaub, schauen wir nicht immer wie die Kaninchen auf die, sage ich noch mal etwas provokant, halbseidenen Jungs von den islamischen Verbänden, die uns ihren konservativen Islam andrehen wollen. Meine Damen und Herren, ich habe gewissermaßen einen Rundumschlag veranstaltet, nach allen Seiten ausgeteilt, doch ich, wie ich hoffe, auch einige Anregungen zu der Frage, was die verschiedenen Religionsgemeinschaften tun können, um zur gesellschaftlichen Integration Beitrag zu geben. Dabei habe ich mein Augenmerk vor allem auf den christlich-muslimischen Dialog gelegt, da in diesem großes Potenzial liegt, wenn er denn auf Augenhöhe und mit Respekt und gegenseitigem Vertrauen stattfindet. Wir sollten uns da ein Vorbild nehmen an den unzähligen Dialoginitiativen, an den unzähligen Projekten auf lokalen Ebenen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Islam in Europa die Chance hat, sich zu modernisieren und zu reformieren. Wenn diese islamische Reform stattfindet und wir kein Oben und kein Unten mehr im Miteinander haben, dann wird der Islam sicher noch nicht Teil der Ökumene werden können. Aber dann haben wir die besten Voraussetzungen geschaffen, damit das integrierende Potenzial aller Religionen noch besser ihre Wirkung entfalten kann und sie dazu beitragen können, den eingangs skizzierten Konflikt abzuwenden. Erlauben Sie mir als Sozialdemokratin, den Ausspruch Johannes Rau noch ein zweites Mal zu zitieren. Dann können Versöhnen statt Spalten auf der Grundlage eines Wir-Gefühls und eines Verfassungspatriotismus und miteinander das Leben erleichtern. Mit der Religion und nicht gegen die Religion. Ich danke Ihnen.